Hallo liebe Zuhörenden von Popkunstseele. Bevor es richtig losgeht, muss ich mich leider kurz davor schalten und sagen, während des folgenden Gesprächs mit Marco und Jay geht mein Mikrofon kaputt. Auf einmal macht es plopp und dann übersteuere ich und immer wenn ich spreche, zerrt es leider ein bisschen. Es tut mir sehr leid, ich habe versucht zu retten, was zu retten war, aber immer wenn ich rede, müsst ihr leider mit diesem Zerr-Sound leben. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinweghören und diesem schönen Gespräch trotzdem lauschen. Viel Spaß dabei.
Hallo und herzlich willkommen. Du bist hier völlig richtig, wenn du dich für Pop oder Kunst oder Themen, die mit der Seele zu tun haben, interessierst. Denn genau das kriegst du hier. Da ist das drin, was draufsteht. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier sind der Gofi und der Jay und ich.
Hallo. Das Ich ist der Marco.
Das Ich ist der Marco, genau. Wir sind uns zugeschaltet. Wir haben ein sehr schönes Thema heute, auf das ich richtig Bock habe. Habt ihr wahrscheinlich ja eh auch schon im Titel gesehen. Und bevor wir da reinspringen und uns reinkleiten lassen, ein paar nützliche Verbraucherhinweise. Denn es naht ja der Sommer mit Festivals und sowas. Und das will natürlich angesagt werden, denn wir sind auch da wieder ein bisschen unterwegs. Und das solltet ihr ja wissen, damit wir uns da treffen können.
So sieht es aus. Dann fange ich einfach mal an. Am 6. und 7. September ist in Zürich das RevLab Podcast Festival unter dem Motto Alles wird gut. Und es kann natürlich nur alles gut werden, wenn Hossa Talk mit dabei ist. Und deswegen wird alles gut, weil Hossa Talk mit dabei ist. Meine Mann, das war eine Moderation, was? auf jeden Fall, wir freuen uns natürlich tierisch, wenn viele von euch kommen und wir euch dort treffen. Da kommen auch noch ganz andere tolle Podcasts und man trifft Kollegen, man trifft Leute, die man immer schon mal sehen wollte, die man immer nur anhört. Also 6. und 7. September in Zürich das RevLab Podcast Festival.
Wir können da sogar auch zusammen schreiben, wenn ihr Bock habt. Ich mache da nämlich auch einen Schreibworkshop. Also auch das ist möglich. Und ansonsten.
Ja, und ich hatte auch ganz vergessen, dass ich sogar auch noch einen weiteren Auftritt dort habe, nämlich mit Popcorn Culture. Und wir sprechen über den schönen Film Die Verurteilten, Shawshank Redemption.
Oh, großartig. Ja.
Alles wird gut halt.
Da muss ich kurz einen Einschub machen. Ich habe mit Mira zusammen quasi so eine Dialog-Osterpredigt dieses Jahr gemacht und da habe ich sehr viel über diesen Film geredet.
Ja? Ah, sehr gut. Ja, das ist ja auch ein wirklich wundervoller Film. Also steht seit Jahren auf der absoluten Nummer 1 in der IMDb, obwohl es jetzt verkaufsmäßig gar nicht einer der erfolgreichsten Filme ever war. Aber in der IMDb, der International Movie Database, ist er seit wirklich vielen, vielen, vielen Jahren auf der unumstrittenen Nummer 1.
Ja, cool. Großartig. Und dann, das macht chronologisch jetzt zwar keinen Sinn, aber wollen wir euch auch das Freakstock Festival noch ans Herz legen. Das ist allerdings schon Ende Juli bzw. Anfang August. Das fängt am 31.07. an und geht, ich glaube, bis zum 3.08. Das ist ein ganz fantastischer Ort, ein ganz fantastisches Festival mit ganz viel Bands und Bühnen und Lesungen und Podcasts und vor allem ganz fantastischen Menschen, die man da treffen kann. Wir waren da schon sehr oft und liegt das Festival auch sehr am Herzen und deswegen könnt ihr, wenn ihr euch jetzt Tickets dafür kaufen wollt, könnt ihr sogar das mit einem kleinen Rabattcode machen, den wir für euch in Kooperation mit dem Freakstock haben und zwar mit dem Rabattcode HossaTalkFS25, alles zusammengeschrieben, also HossaTalk wie unser anderer Podcast, FS wie Freakstock und dann 25 wie das Jahr, in dem das stattfindet. Und dann bekommt ihr 10% Rabatt auf euer Ticket. Das ist doch ein fantastisches Angebot, also nutzt das gerne und geht da auf jeden Fall hin.
Okay, und dann mache ich jetzt mal einen ganz weiten Sprung in die Zukunft, denn in einem Jahr, in der Woche vor Pfingsten nächstes Jahr, da fahre ich nach Griechenland und begebe mich auf die Spuren des ersten Christfluencers Europas, Saulus von Tarsus, genannt Paulus. Und ich würde euch gerne mitnehmen, wenn ihr wollt. Man kann die Reise jetzt schon buchen. Bis zum 1. August ist ein Frühbucher-Rabatt gültig. Und wenn ihr das gerne möchtet oder wenn ihr euch interessiert dafür, was wir da machen, dann könnt ihr entweder auf meine Webseite gehen, gofi-müller.de und sucht danach der Griechenlandreise. Oder ihr geht auf die Webseite der Veranstalterin dieser Reise, das ist nämlich die Judith Seibold, deren kleines Unternehmen heißt Chavaya, Chavaya, chavaya.de. Die hat da auch alle Informationen über die Griechenlandreise und auf dieser Seite von der Judith könnt ihr euch dann auch anmelden und euren Frühbucher-Rabatt bis zum 1. August einlösen. Wäre schön, wenn ein paar Leute von euch mitkommen. Fahren wir mal nach Griechenland und gucken mal, was der Paulus da so angestellt hat.
Genau, und noch eine letzte Ansage, nämlich für den September. Also wir springen zeitlich jetzt hier wirklich wild hin und her. Im September spiele ich mit Super 2 auf einem wirklich ganz, 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 ganz schönen kleinen Festival bei mir um die Haustür in Eschborn, Niederhöchstadt.
Eschborn?
Ja. Im Bürgerhaus. Ich kann da quasi in 2 Minuten hinlaufen zu meinem Auftritt. Und zwar dort spielen tolle Bands, unter anderem Milliarden. Das ist eine wirklich sehr, sehr geile Berliner Band. Wenn ihr die noch nicht kennt, unbedingt mal reinhören. Eine ganz, ganz super tolle Band und noch eine ganze Menge andere. Und eben wir mit Super 2 sind da auch mit dabei und da freue ich mich schon tierisch drauf. Also falls ihr Bock habt, am 13. September ins Rhein-Main-Gebiet zu kommen, dann guckt euch doch dieses schöne kleine Festival an.
Ich finde es eine coole Idee, seine Band Milliarden zu nennen.
Ja, ne?
Man sagen. Man sucht doch immer so nach diesen geilen Namen für irgendwas, ne?
Ja.
Und Milliarden ist ja so, keine Ahnung.
Ist halt ein Volltreffer, oder?
Wort, ne? Was es halt gibt. Aber das finde ich einen geilen Bandnamen.
Ich finde auch, es ist ein echter Volltreffer. Also, ja. Und es ist eine echt geile Band. Also ich habe die im Herbst live gesehen in Frankfurt mal wieder. Ich hatte sie davor auch schon mal live gesehen. Die haben eine Wahnsinnsatmosphäre und echt eine tolle Band und einen sehr, sehr interessanten Frontmann und so. Also und man tolle Texte. Wirklich irgendwie, der singt so ein bisschen wie Rio Reiser irgendwie. Mhm. Also es ist lohnt sich mal reinzuhören.
Cool.
Aber Super 2 ist natürlich auch nicht schlecht.
Sehr gut. Ja, ist auch sehr, sehr gut.
Genau. Ja. Jo.
Ihr seid sozusagen Headliner dann natürlich.
Ja, das sind wir leider nicht. Headliner sind eben tatsächlich Milliarden, aber ist ja egal.
Könnt ihr euch als die Lokalmatadoren bezeichnen?
Ja, das definitiv. Definitiv. Hm? Ja, Goofy, worüber reden wir?
Ich wollte gerade anheben, ich habe euch gefragt, ob ihr Lust habt, über den letzten, neuesten Film über Bob Dylan zu sprechen, A Complete Unknown. Und ihr habt gesagt, ja, geile Idee, habt ihr gesagt, oder?
Jawohl.
Und dann machen wir
haben
das.
Haben wir gesagt,
auch.
Haben wir gesagt, ja.
Ja. Warum habt ihr das für so eine gute Idee gehalten, als ich euch das vorgeschlagen habe?
Naja, ich habe also jetzt mal vom Film her gesprochen. Ich habe ihn tatsächlich schon im Ende letzten Jahres gesehen. Ich meine, Bob Dylan ist natürlich eine Ikone. Und also mit Bob Dylan macht man ja selten irgendwie was falsch. Aber ich finde, der Film hat so eine ganz eigene Atmosphäre irgendwie. Also er hat mir schon damals sehr gut gefallen. Ich habe ihn mir jetzt heute nochmal angesehen und hatte ein bisschen Angst, dass er langweilig wird, weil man ihn ja schon kennt. Aber der ist sehr atmosphärisch. Also ich finde, der lebt hauptsächlich von der Atmosphäre, weniger von der Story. Und die ist einfach wundervoll eingefangen. Und wie ich dann in der Kritik gelesen habe, so sinngemäß, man erfährt zwar nicht viel über Bob Dylan, aber man hat das Gefühl, man ist ihm nahe gekommen. Und so ist es irgendwie, ne?
Schön formuliert.
Ja, ja, das stimmt auch.
Fand ich ziemlich gut, genau. Ja. Genau, man hat das Gefühl.
Marco, warum hast du es für eine gute Idee gehalten, darüber zu sprechen?
Weil ich also schon eigentlich fast seit ich überhaupt angefangen habe, so bewusst Musik zu hören, Bob Dylan sehr mag oder das mich immer sehr begleitet oder bestimmt auch geprägt hat. Ich habe hier in unserer Wohnung haben wir so drei Porträts, so Fotografien hängen, wo Bob Dylan und Allen Ginsberg zusammen am Grab von Jack Kerouac sitzen. Also allein schon deshalb, ich sehe ihn jeden Tag sozusagen, ja, wenn ich durch unseren Flur laufe, weil das einfach irgendwie eine für mich interessante Figur ist. Und ich glaube, als wir das ausgemacht haben, da hatte ich den Film noch gar nicht geguckt und dachte aber, das ist jetzt mal ein guter Anlass, das endlich mal zu machen. Und finde, das ist natürlich ein tolles Sprungbrett. Also zum einen über den Film zu reden, aber auch über die Musik zu reden und über den Künstler oder vielleicht auch den Typen irgendwie Bob Dylan zu reden. Und das ist ja sehr ergiebig und das macht, glaube ich, auch Bock.
Ja. Und Goofy, warum hat dich das interessiert?
Genau. Kurz, warum ich die. Achso, wolltest du das gerade fragen oder was?
Das wollte ich dich gerade fragen, weil du bist ja auch ein Mensch. Du darfst ja auch. Ich bin ja auch ein Mensch. Du darfst auch was sagen. Also.
Ja, das Anstrengende bei uns beiden ist, dass wir manchmal im selben Moment dasselbe denken. Das ist
richtig.
Kann anstrengend sein. Also, ich bin auf die Idee gekommen, als ich mich mal mit Uwe Birnstein in einer Marburger Kneipe getroffen habe. Uwe Birnstein, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, der war hier auch schon mal, als wir noch Cobains Erben geheißen haben. Und Uwe Birnstein schreibt Bücher, unter anderem, er ist Journalist und Autor. Damals ist er bei uns gewesen, weil er ein Buch über Leonard Cohen geschrieben hat. Und wir haben darüber gesprochen. Und in der Zwischenzeit hat er natürlich auch ein Buch über Bob Dylan geschrieben. das Buch sieht ganz genau so aus, ist auch im selben Verlag erschienen.
Ja.
Und ursprünglich war meine Idee gewesen, also erstens, er hat mir von diesem Film erzählt und er war total begeistert von diesem Film. Aber jetzt ist er wirklich auch ein Bob Dylan-Homie, muss man sagen.
Ja,
also
total.
So ein richtiger, so ein...
Der Uwe, logisch.
Er tritt ja sogar selber auch auf mit Gesang und Gitarre und spielt natürlich Leonard Cohen-Songs und Bob Dylan-Songs, ne, klar.
Ja, logisch.
Genau.
Das macht sich für den Verkauf seiner Bücher wahrscheinlich auch nicht schlecht.
Ich denke auch, dass das hilft, ja. Und wir saßen also da zusammen und haben was gegessen, was getrunken und dann meinte er so, und hast du schon den neuen Bob Dylan-Film denn gesehen? Ich so, nee, noch nicht. Was? Meinte er, du hast ihn noch nicht gesehen, du musst den sehen, der ist fantastisch. Und er war halt voll des Lobes natürlich, ne.
Ja.
Und da hatte ich ursprünglich die Idee, wir reden über den Film zusammen mit Uwe. Und das hat sich jetzt aber so nicht ergeben, weil wir ganz schön viele Leute zu Gast hatten bei uns im Podcast. Und dann habe ich aber einfach gedacht, wir sind ja jetzt zu dritt und verstehen uns ja auch gut. Und das macht ja vielleicht auch einfach Spaß, zu dritt darüber zu sprechen.
Naja gut, und Bob Dylan ist ja nun mal auch, ich sag mal, wir sind alles drei Musiker, alles drei Texter. Und ich meine, gibt es eine, also vielleicht noch die Beatles, aber ansonsten gibt es eine ikonischere Figur, die Musik und Songs und Text miteinander quasi so oft auf den Punkt gebracht haben, wie Bob Dylan, mir würde niemand einfallen.
Also ja, von daher, Leonard Cohen vielleicht würde ich noch daneben.
Ja, ja, aus meiner Perspektive schon. Ich glaube, da ist Goofy wieder ein bisschen raus, aber aus meiner Perspektive schon. Ja,
ja, da muss man meinen Geschmack gar nicht so weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch nie ernsthaft für Bob Dylan interessiert und trotzdem hat es mir vielleicht sogar auch gar nicht. Es hat mir Spaß gemacht, diesen Film zu gucken und es hat mir Spaß gemacht, mich mit diesem Menschen über den Film zu beschäftigen. Und das hat bei mir schon wirklich Fragen nach diesem Typen irgendwie nochmal aufgeworfen. Es hat mich doch neugierig gemacht. Und ganz kurz, ich habe dann heute sogar nochmal sein erstes Album, Freewheelin, ne? Ist sein erstes Album, oder?
Also das erste Album mit eigenen Songs, glaube ich.
Mit eigenen Songs, ja. Das erste Album mit eigenen Songs, genau. Das habe ich mir heute einfach nochmal in Gänze angehört und habe gedacht, ist schon doch geil. So, also so weit hat es mich immerhin gebracht.
Wie wollen wir vorgehen? Also ich meine, ich würde wirklich gerne, ich meine, der Film bildet ja wirklich nur 4 Jahre von Bob Dylans Leben ab, also 61 bis 65.
Bis 65, ja.
Und das sind quasi, ja, sehr entscheidende Jahre. Aber normalerweise, wenn man einen Biopic macht über jemanden, der, keine Ahnung, 40 Jahre später den Nobelpreis in Literatur bekommen hat. Also, ne, dann und der so viele Stationen in seinem Leben hatte. Normalerweise in einem Biopic konzentriert man sich nicht auf nur 5 Jahre, 4 Jahre. Also das fand ich erstmal eine spannende Auswahl. Und ich würde mich tatsächlich, glaube ich, auch dann jetzt im Gespräch hauptsächlich auf diese Zeit mit euch konzentrieren. Klar können wir auch ein paar Ausflüge machen, aber einfach, weil das dieser Film ja so zauberhaft nahe bringt und weiß ich, wie euch geht. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, ein bisschen über den Film zu reden und natürlich auch ein bisschen über die Musik und ein bisschen über das, was dort so an Spannungen gezeigt wird im Leben von Bob Dylan. Also das wären so meine 3 Themen, die ich irgendwie gerne besprechen würde.
Vielleicht so ein ganz kleiner Einschub. Ich habe mich darüber nämlich auch gewundert oder beziehungsweise ich habe mich gar nicht so viel eingelesen vorher und den Film dann einfach geguckt und dann so gedacht, huch, schon vorbei, jetzt fängt es doch gerade erst richtig an, so nach dem Motto. Und habe dann aber gecheckt, es ist auf eine Weise auch eine Buchverfilmung. Ne? Also es gibt ein Sachbuch über diesen Switch, über den wir ja noch reden, irgendwie vom, also quasi von der Folk oder von der reinen Folkmusik dann hin zur E-Gitarre und zum mehr Rock'n'Roll. Und dieses, also die Stationen, die in diesem Sachbuch skizziert werden, die sind schon der rote Faden von dem Film auch. Und deswegen das macht dann irgendwie Sinn, wenn man das vorher weiß. Wusste ich aber nicht.
Kennst du das Buch oder so?
Ich habe es nicht gelesen. Ich habe dann nur gesehen. Ich glaube, es wird auch im Abspann erwähnt und es heißt irgendwie sowas wie wenn Dylan got electric oder irgendwie sowas oder wenn Dylan electric oder irgendwie sowas.
Ich habe mir über die Rolle des Künstlers Gedanken gemacht. Ich finde, dieser junge Typ, der da plötzlich auf der Szene auftaucht, der von niemandem gekannt wird erstmal und dann aber durch seine Musik und durch sein ganzes irgendwie doch auch selbstbewusstes Auftreten so alle für sich einnimmt, die Musik, die Musiker, die Musikmanager, die Frauen natürlich, und dabei irgendwie sehr, also auf eine beeindruckende, manchmal aber irgendwie auch auf eine gar nicht mal so sympathische Art einfach sein Ding durchzieht und dabei irgendwie auf mich dann doch auch einen recht einsamen Eindruck macht. Das fand ich interessant. Also mich hat die Frage beschäftigt, was ist der Künstler, was ist die Künstlerin in so einer Gesellschaft? Also diese Jahre sind ja auch in politischer Hinsicht sehr, sehr spannend, diese 60er Jahre, in denen diese Geschichte spielt. Da ist die Kuba-Krise, da wird JFK ermordet, all diese Sachen, oder?
Wird ja alles auch im Film thematisiert.
Ja, das taucht so auf, ne? Es taucht eben auf. Manchmal sieht man es im Fernsehen oder es wird darüber gesprochen oder so. Und während all dessen schreibt dieser junge Typ seine Songs. Und auch das finde ich super spannend. Also wie beeinflusst die gesellschaftliche Situation die Kunst, die er macht? Und die Frage ist, hat seine Musik irgendwie, spielt das irgendwie was zurück in die Gesellschaft? Hat das eine Auswirkung? Hat das eine Relevanz für das, was da gesellschaftlich passiert oder nicht? Das sind Fragen, die mich beschäftigen. Außerdem, wie gesagt, habe ich heute Freewheelin' mir nochmal angehört und diesen Texten nochmal zugehört und die auf eine ganz dramatische Art auch plötzlich wahnsinnig aktuell gefunden, die Texte.
Also, ja, total.
Ja, Masters of War zum Beispiel oder und das fand ich fast schon wieder ein bisschen gruselig, wenn ich ehrlich bin. Und das sind Themen, die mich interessieren.
Marco, du noch irgendwas?
Ja, ich würde sagen, worauf man dann am Ende irgendwann mal zu sprechen kommen muss, das würde ich jetzt nicht direkt am Anfang machen, aber ein ganz großes Thema hinten raus oder eigentlich auch schon die ganze Zeit ist ja so, wie geht man mit Veränderungen um, ne? Oder auch vielleicht mit Erwartungshaltungen. Also da hat man sich jetzt endlich irgendwie so ein Publikum erspielt und das wächst auch und das findet es auch richtig geil und du wirst sowas wie ein Popstar und irgendwann merkst du, jetzt habe ich aber 3 oder 4 solche Platten gemacht, jetzt habe ich Bock auf was komplett anderes und die Leute rasten aus, weil sie da nicht mitgehen wollen. Ne? Also wie geht man eben mit solchen Veränderungsprozessen um als die Person, die die herbeiführt oder aber auch auf der, ne, also das haben wir ja wahrscheinlich alle schon mal gehabt, dass irgendein Künstler, ein Autor, ein Musiker eine Platte oder irgendwas rausbringt, wo man so denkt, oh Mann, schade, hätte ich eigentlich mir gewünscht, die wäre so wie die letzte gewesen, aber das ist jetzt ja ganz anders, da bin ich raus irgendwie.
Genau.
So.
Judas!
Ja, genau. Ja,
das ist exakt.
I don't believe you, antwortet Dylan darauf. Ja. I don't believe you.
I don't believe you. Danke, Szene, finde ich.
Ja, darüber müssen wir unbedingt unbedingt kommen. Ich würde es auch eher am Ende machen. Vielleicht erzählen wir erstmal wenigstens kurz, worum es in dem Film geht, damit die Leute, die den Film jetzt nicht gesehen haben, zumindest irgendwie einen Eindruck und einen Überblick haben. Also ich sag mal so, am Anfang, ich fasse einfach mal kurz zusammen.
Ja, fassbar, ne?
sehen wir einen jungen Mann nach New York trampend kommen und er besucht sein großes Idol im Krankenhaus Arlo Guthrie, der dort sehr bekannter Folkmusiker. Und dort ist auch Pete Seeger, super geil gespielt, finde ich, von Edward Norton.
Das ja,
finde
ich auch. Fantastisch.
Muss man wirklich mal sagen, saugut gespielt.
Das finde ich auch. Ich konnte minutenlang nicht glauben, dass das Edward Norton ist, bis ich gesagt habe, er muss es halt sein, weil er kann es ja nur sein. Also ich fand es fantastisch.
Wirklich. Tierisch gut gespielt, ne? Und spielt den beiden dann einen Song vor und die sind sofort hin und weg. Und um den jungen Mann, es ist klar, es ist Bob Dylan, den kennt noch niemand. Und Pete Seeger nimmt ihn dann ein bisschen unter seine Fittiche, ist ja auch ein sehr berühmter Folk-Musiker. Und führt ihn dann so langsam in die Folk-Szene New Yorks ein. Und dann spielt er seine ersten Konzerte. Er lernt Jean Baez kennen. Er hat eine Beziehung zu einer Frau namens Sylvie, die wohl schon auf einer realen Figur beruht, aber nach allem, was ich gelesen habe, für den Film fiktionalisiert ist. Also das ist nicht ein 1:1 zur Wirklichkeit, aber es gab eine Frau, auf der wohl ihre Figur beruht. An der Stelle müsste man noch mal ganz kurz auch sagen, Bob Dylan wird gespielt von, ich kann immer seinen Namen nicht aussprechen. Timothy Chalamet, genau.
Und spricht man ihn wohl auch so aus, Chalamet oder Chalamet oder wie spricht man ihn aus?
Ja, deswegen danke ich dir, Marco, dass du den Namen gesagt hast.
Ich habe das jetzt einfach mal selbstbewusst so rausgehauen.
Auf jeden Fall, man kennt ihn aus Dune und aus vielen anderen Filmen. Auch ein fantastischer Schauspieler, war ja Oscar nominiert tatsächlich für diese Rolle als Bob Dylan, so wie Edward Norton auch Oscar nominiert war. Ein Grund, diesen Film zu sehen, ist zu sehen, wie Timothée Chalamet Bob Dylan spielt, weil das ist, wenn man irgendein Video auf YouTube von Bob Dylan sieht in dieser Zeit, das ist wirklich so dermaßen gut getroffen, sagenhaft.
Und er spielt ihn nicht nur, er singt auch.
Er singt
Bob Dylan.
Genau.
Und ich habe gelesen vorhin, er hat dafür sogar auch nochmal Gitarre und Mundharmonika gelernt, um die Rolle spielen zu können. Ja, das ist schon wirklich verdammt geil.
Das ist wirklich sagenhaft. Also die haben teilweise ja auch Fotos, die es gibt aus der Zeit. Ne, zum Beispiel das Plattencover von der ersten Platte, wo die zusammen so untergehakt da durch die Stadt laufen. Das kommt ja wirklich so vor und du denkst, das sieht aus wie dieses Plattencover, nur halt bewegt. Das ist ja fantastisch einfach.
Ja,
genau. Genau, ja, das ist tierisch. Naja, und dann, also inhaltlich passiert gar nicht wahnsinnig viel. Bob Dylan wird immer berühmter, er schreibt Blowin' in the Wind, er hat mit Jean Baez eine Affäre, er Er tritt beim Newport Folk Festival auf zum ersten Mal, dann verzaubert dort die Leute, und das war so damals ein auch politisch wichtiges Gegenkulturfestival, was sozusagen die Folkmusik gefeiert hat. Und im nächsten Jahr dann, also das ist, wenn er dort dann Times They Are Changing spielt, also da kommen mir die Tränen. Also da werde ich total rührselig, weil das so faszinierend ist, wie dieser Typ dann da vorne steht und diesen Song spielt und das Publikum greift den Refrain sofort auf und du merkst, es geht ein Ruck durch dieses Publikum. The times, they are changing. Wir leben in einer Zeit, eine Hoffnung. Der Vietnamkrieg wird nicht das Letzte sein. Es geht weiter, die Zeiten verändern sich. Und du merkst, in diesem Augenblick entsteht dort eine Hymne. Also wirklich, er spielt diesen Song ja so ganz verschwurbelt, steht er da. Und die Leute greifen dieses Lied auf und es ist eine Hymne. So, und das macht der Film sehr, sehr schön und sehr, sehr klar sichtbar, wie die Songs von Bob Dylan in seiner Zeit auf die Menschen gewirkt haben. Was da bei denen passiert ist, das waren wie Rucke, die durch die Publiken gingen. So, also irgendwie, genau, darüber müssen wir auch noch reden. Also diesen Ton, der getroffen hat mit seinen Songs, das ist schon irre. Naja, und dann merkt man, Marco hat es schon angedeutet, er wird immer unzufriedener mit dieser Rolle des Folk-Gurus und will sich musikalisch verändern. Und dann kriegt er großen Gegenwind gerade von seinen alten Freunden, den Folk Göttern, sag ich mal, weil die sagen, das finden wir nicht gut. Und dann kommt es eben zu diesem 1965 zu diesem legendären Auftritt wieder bei dem Newport Pop Folk Festival, wo er dann mit Band spielt und ihm fast der Ton abgedreht wird und die Leute quasi sich fast prügeln im Publikum, weil die einen es geil finden und die anderen sagen Judas rufen und Verräter.
Ja, das ist diese Legendenbildung auch, dass da irgendwer, man weiß ja nicht so genau, ob es diese Szene wirklich gab, im Film ist das ja der Pete Seeger sogar, der kurz drüber nachdenkt, aber dass es irgendwen gegeben haben soll, angeblich, der mit denen eine Axt nehmen wollte und die Kabel durchschlagen wollte, damit die nicht mal elektrisch spielen können.
Ja, genau. Und ich erinnere mich, ich habe mal eine Doku zu diesem Auftritt gesehen. Also das, was wir in dem Film sehen, ist wirklich sehr nah an drin, dem, ja. Was da dokumentarisch festgehalten ist. Also da gibt's, müsst ihr auf YouTube mal schauen, da gibt's eine Doku zu, in Schwarz-Weiß. Genau. Also das ist im Grunde der Inhalt. Wahnsinnig viel passiert gar nicht. Wie gesagt, wir sehen einen interessanten Menschen, der interessante Songs schreibt, der aber sehr in sich gekehrt ist, in den richtigen Augenblicken, aber sowohl bei den Frauen als auch bei den Plattenbossen, als auch beim Publikum voll auf der 12 ist und dann wieder in sich gekehrt ist. Wir sehen ihn ständig Songs schreiben und an Texten feilen, seine Freundinnen verärgern und so weiter. Also es ist irgendwie spannend. Ich meine, man weiß ja, dass Bob Dylan irgendwie eine verhuschte, schwierige Persönlichkeit ist. Aber das wird hier eigentlich ganz schön gezeigt, finde ich.
Ich finde schon, dass ganz schön viel passiert. Also du hast natürlich recht, es passiert nicht sowas im, sagen wir mal, in so einem dramaturgischen Sinne. Also ja, dass da irgendwelche großartigen Ereignisse sind, die weltbewegend sind oder so. Aber eigentlich sind das ja lauter so Mikrorevolutionen. Wo dieser Mann auftaucht, bewegt der Dinge, bewegt der Menschen, bewegt der Umstände und regt ja auch auf. Und das wirkt immer so ein bisschen, also das Merkwürdige ist, dass man nicht so richtig versteht, wodurch bewegt der jetzt eigentlich so genau? Weil, wie du schon sagst, das alles wirkt so in sich gekehrt und so still und so ganz bei sich. Er schmeißt nichts um, er lässt nichts in die Luft fliegen, keine Ahnung. Er
findet macht auch keine Ansagen.
Sondern und trotzdem, überall, wo er auftaucht, fangen die Dinge an, sich zu bewegen. Das ist ganz interessant, ne? Und dadurch passiert dann eben, obwohl sozusagen auf der Oberfläche scheinbar wenig passiert, passiert unter der Oberfläche wahnsinnig viel. Deshalb habe ich den Film auch wirklich sehr interessant und spannend gefunden. Also ja, ich hatte keinen Augenblick hatte ich das Gefühl, jetzt hätte ich aber mal Bock vorzuspulen oder so. Das hat es bei mir nicht gegeben. Ich fand es hochinteressant, dem Ganzen zuzuschauen.
Nee, vorspulen habe ich auch nicht gedacht, aber das war so ein Punkt, also der mich nicht gestört hat, aber wo ich mich danach gefragt habe, ist das eigentlich wirklich gut erzählt? So im Sinne von, funktioniert diese Geschichte, wenn das nicht Bob Dylan wäre, ne? Und wenn du jetzt nicht eh schon von vornherein wüsstest, was das für ein Typ ist und was aus dem mal wird, ist es dann wirklich gut erzählt? Und da dachte ich an manchen Stellen, es ist auch so ein bisschen so eine Aneinanderreihung von Stationen, die halt irgendwie drin sein müssen. Und wenn man es weiß, findet man es halt geil. Wenn man es einfach nur als eine Geschichte von so einem jungen Künstler sieht, dann finde ich, bist du schon manchmal ein bisschen lost, so in der Erzählweise.
Ja. Genau, würde ich so würde es mir auch gehen, wenn es nicht Bob Dylan wäre. Also ja, wenn nicht dieser Glanz ja schon da ist, den man ja zumindest auch aus seinen Songs irgendwie kennt. Aber ich weiß, genau aus dem Grund hatte ich auch Angst, ihn jetzt nochmal zu sehen, weil ich dachte, hoffentlich funktioniert der noch, weil er ja sehr ruhig erzählt ist und also so dramaturgisch nicht wahnsinnig viel passiert, plotmäßig. Und wie gesagt, du ja über Bob Dylan im Grunde auch nichts erfährst. Also Wolfgang M. Schmidt kritisiert das, ne? Der Filmkritiker Wolfgang M. Schmidt sagt, das ist ein überflüssiger Film, weil du erfährst nichts über Bob Dylan wirklich. Alles, was interessant wäre, streift der Film nur, aber macht sich nicht die Mühe, es auszuarbeiten. Es wird alles so im Vorbeigehen erzählt irgendwie. Wobei ich sagen muss, als ich ihn jetzt heute nochmal sage, ich finde, das hat auch gerade einen echten Charme.
Ich wollte gerade da mich einschlinken und sagen, möglicherweise ist es genau das, was mich für den Film so eingenommen hat. Denn ich kann wirklich sagen, ich bin nicht mit großem Vorwissen in den Film gegangen. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich habe versucht, die Autobiografie zu lesen. Sie hat mich gelangweilt. Ich habe versucht, seine Gedichte zu lesen. Ich verstehe sie nicht. Und seine Musik hat mich noch nie vom Hocker gehauen. Erst beim Schauen des Films habe ich gemerkt, dass man, wenn man auf dieser Welt lebt, um Bob Dylan überhaupt gar nicht herumkommen kann, weil ständig irgendwelche Lieder erklingen, wo man denkt, ah ja, stimmt, das kenne ich auch. Ach, das ist also von Bob Dylan. Interessant, weißt du, ständig hat man so diesen Moment, wenn man da nicht so drinne steckt in der ganzen Geschichte.
Oh, Goofy, mir fällt gerade dazu was ein. Du hast ja ein Gedicht in deinem eigenen Gedichtband, was auf einem Bob Dylan-Song basiert.
Ja, ich weiß, natürlich, ja klar. Und das wusste ich natürlich auch, dass es von Bob Dylan ist. Ich glaube, ich habe All Along the Watchtower, ne? Exakt, meinst du, ja. Dass, ich glaube, ich habe dieses Lied zum ersten Mal kennengelernt, weil ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, U2 haben auf ihrem Live-Doppelalbum Rattle and Hum, haben sie, glaube ich, eine Coverversion gespielt. Und das fand ich wirklich ziemlich geil, den Song. Und dann, die nächste Version, die ich gehört habe, war natürlich die von Jimi Hendrix.
Ja.
Logisch. Und dann irgendwann findet man raus, ach so, das hat Bob Dylan geschrieben. Also wenn man so älter wird, so wenn man noch sehr jung ist und dann irgendwann älter wird. Das heißt, und es gibt mehrere Lieder, die einem begegnen und die mir jetzt auch im Film wieder begegnet sind, wo ich gedacht habe, ist wirklich ein geiles Lied. Und ach du Scheiße, ja stimmt, das ist von Bob Dylan. Na klar, ist das von Bob Dylan, ne? So, also man kommt nicht um ihn herum. Es ist nicht so, dass ich vollkommen unbeleckt von diesem Mann gewesen wäre. Das geht überhaupt gar nicht, würde ich mal behaupten. Aber ich habe nicht viel Vorwissen gehabt. Und darauf wollte ich hinaus. Vielleicht fand ich den Film deshalb so geil, weil ich eigentlich nicht wirklich einen Bob Dylan-Film gesehen habe, sondern weil ich einen Film über einen Künstler gesehen habe.
Ja.
Und für mich steht dieser Bob Dylan, dieser Film Bob Dylan für den Künstler, die Künstlerin an und für sich. Das sind so Künstlertypen auch, so unterschiedliche Künstlertypen, die auch einander so gegenübergestellt werden, das ich hochinteressant finde. Also dieser Bob Seger zum Beispiel, was für ein netter Mensch, ne? Mhm, genau. Wie der die Welt verändern möchte, wie freundlich der ist und wie der auch ökologisch verantwortungsvoll leben möchte mit seiner Familie, in seinem Holzhaus, mit Kompostklo und allem, was du willst, ne? Und der einfach diese liebe Musik macht, ne? So, genau. Zum Schreien lieb. Und dann taucht er diese John Baez auf, die mit dieser ganz glockenhellen, klar, gut ausgebildeten Stimme, wo dann dieser schnoddrige Typ zu ihr sagt, ah, du hast viel zu viel Angst, du singst viel zu sauber oder so, ne? Du gehst immer auf Nummer sicher. Deine Musik ist doch so, keine, was sagt er da irgendwie, Werbe-Jingle-Musik oder so, keine, also so was ganz Abwertendes sagt er zu der Musik, ne? Und dann taucht eben dieser Typ auf, der diese ganze Schnoddrigkeit mit sich bringt, ne? Scheinbar gegen alle Regeln verstößt, permanent. Und gerade dadurch ist so spannend ist, dass man ihn unbedingt dabei zuhören und zuschauen möchte. Und das, was da entfaltet wird, von mir aus könnte das auch irgendjemand anders sein. Ist mir ein Scheißegal, ob das Bob Dylan ist oder nicht. Aber die Geschichte finde ich sehr interessant.
Wobei es interessant ist, finde ich, man könnte jetzt denken, Bob Dylan ist so ein Johnny Rotten, oder so ein Joey Ramone, irgendwie so ein auf die Kacke hauer, der immer Rebellion und laut und so. Aber das ist er ja gerade nicht.
Und das ist so spannend. Das ist genauso spannend.
Er ist ein ganz leiser, verhuschter Typ, der halt relativ oft sagt, was er denkt irgendwie und eben Leuten auf die Füße tritt und wie gesagt, also auch wenn er auf der Bühne steht, hat er ja keine echte Aura im Sinne von wow, da kommt ein Platzhirsch, aber es sind seine Songs, die diese Aura haben und dann wirkt auch der Typ plötzlich mächtig. Obwohl er sozusagen eigentlich ein verhuschter 20-Jähriger ist.
Ja.
Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Also das finde ich das Spannende. Das ist die seine Songs geben ihm als Typ Ausstrahlung und ich sag mal Vollmacht. So, ja. Das genau. Das hätte er als Typ, glaube ich, sonst nicht.
Ja. Ich finde auch, das fand ich das schon interessant, dass der Film sich auch gar keine Mühe gibt, ihn besonders charismatisch oder nicht mal besonders sympathisch darzustellen. Ne? Also du gehst ja hinterher da raus und denkst nicht, was für ein geiler Typ, mit dem hätte ich gern mal abgehangen, mit dem hätte ich gern mal einen Kaffee getrunken. Du denkst ja an vielen Stellen schon, auch ganz schön arschlochhaft irgendwie, wie du dich hier gerade verhältst. Vielleicht an manchen Stellen irgendwie nachvollziehbar, so mit dem Kopf durch die Wand, aber schon echt nicht so nett an ganz vielen.
Ja, dass John Baez ihn mitten in der Nacht rausschmeißt, weil sie sagt, du bist einfach nur ein Arschloch. Das ist so nachvollziehbar in der Szene.
Total.
Komplett. Ey, verpiss dich, Alter. Du bist so blöd. Ja,
und ja, also ich finde, das musst du dich ja erstmal trauen, auch wenn du so einen Film machst, zu sagen, dieser Versuchung erliegen wir nicht jetzt hier ein Denkmal zu bauen, sondern wir versuchen schon irgendwie dem so nah wie möglich zu kommen, wie es halt geht, irgendwie in natürlich im Wissen, dass das ja nie komplett gelingt.
Ja, und geil an der Szene fand ich, als sie ihn rausschmeißt, dass er hat ja gerade mit ihrer Gitarre gespielt und wie selbstverständlich will er die Gitarre mitnehmen. Und sie sagt, hey, das ist meine Gitarre. Und er so, ach so, ja. Das ist so geil irgendwie.
Ja, ja.
Das muss man eh auch nochmal sagen. Also ich finde auch die Monica Barbaro, die schon Baez spielt, auch großartig. Ne? Wo wir schon die anderen Schauspieler... Ich habe irgendwo ein Interview gelesen von Sean Baez, wo sie das auch nochmal gewürdigt hat und hat gesagt, die hat sogar so kleine Handgesten, die sie manchmal gemacht hat, weil sie nervös war. Selbst das hat die sich so drauf geschafft. Echt? Siehst du natürlich nur, wenn du es weißt, ne? Oder wenn du es bist.
Ja.
Sie hat sie dann gefragt, hast du denselben Tick? Machst du das auch? Und hat sie gesagt, nee, das habe ich mir so lange drauf geschafft, bis ich es halt drin hatte, weil du das immer gemacht hast. Das finde ich schon also auch
wie krass,
krasse Leistung.
Wie geil. Ich muss euch ja sagen, ich habe ja sowohl also Bob Dylan und Jean Baez Mitte der 80er Jahre mal zusammen gesehen. In Offenbach am Bierbacher Berg war ein großes Festival mit Bob Dylan, Santana, John Baez und den Rodger Monotones. Und ja, wirklich. Und ich dachte jetzt, als ich den Film jetzt sah, weil damals dachte ich, ja, die 60er Jahre, das ist ja ewig her. Aber es war gerade 20 Jahre her. Also heute ist das ja ganz nah dran quasi, wenn du so willst, Mitte der 80er. Ne?
Ja.
Und witzigerweise war dort Bob Dylan beim Konzert furchtbar. Also der war genau dieses Gelangweilte, hat sein Set runtergespielt. Ich war so enttäuscht, so als Jugendlicher. Und er hat ja wohl, das ist bei dem wohl echt Tagesform. Mhm. Du kannst ein Konzert haben, wo du rausgehst und denkst, was für ein brillanter Mensch. Und du kannst ein Konzert haben, wo du denkst, der hat ja allen Glanz verloren. Und das war so eins. Erst dann später, als er bei der Zugabe, als Santana auf die Bühne kam und sie All Along the Watchtower in der Hendrix-Version gespielt haben, da taute er dann plötzlich ein bisschen auf. Ich glaube, weil er sich nicht die Show klauen lassen wollte. Wie dem auch sei. Aber damals habe ich gedacht, ja, der ist durch. Bob Dylan, vergiss es. Aber Mitte der 80er, es ist ja nichts. Der ist ja immer noch da. 40 Jahre später. Also quasi, der macht seit über 60 Jahren Musik. Mhm. Und immer noch Alben und immer noch, das finde ich schon eine sehr beeindruckende Karriere. Und das als diese Art von Typ.
Hm.
Ja. Also ist schon.
Ja, deswegen ist, wenn man halt crazy so auf diese Gesamtkarriere jetzt blickt, ist das eigentlich doch gar kein so schlecht gewählter Ausschnitt, bis dahin das zu erzählen, weil sich das ja auch noch ein paar Mal wiederholt mit diesen Ausbruchs-Rebellionsphasen. Ne? Dann hat er ja irgendwann noch so eine super fromme Phase, wo er irgendwie so zwei eigentlich Gospelplatten macht und dann sagen alle, wie geil ist das denn? Bob Dylan ist fromm geworden, lasst uns ihn auf unser Podest stellen. Dann sagt er, doch nicht mehr irgendwie. Und so, das passiert ja ständig. Dann hatte er ja nochmal ziemlich spät so eine fast schon Swing-Phase, ne, wo er Sinatra gecovert hat, wo man so gedacht hat, dafür muss man eigentlich ja singen können oder zumindest besser singen können.
Ja, aber das ist interessant, was du ansprichst, weil das fand ich im Film eben auch sehr interessant, wie er ja sozusagen dieses Newport Folk Festival auf ein neues Level heben wollte und im Prinzip ja sozusagen Bob Segers Hoffnungsträger war. Also, dass der jetzt endlich mit diesem Folk-Projekt, was ja so irgendwie, du hast es vorhin gesagt, Jay, also sowohl ein kulturelles als auch ein politisches Projekt war, so, genau. Mit ganz großem Blick so auf die Gesellschaft, als sowas Gesellschaftstransformierendes irgendwie verstanden worden ist. Und die Hoffnung von dem Bob Seger ist ja nun, jetzt haben wir diesen jungen Zauberkünstler hier in Land gezogen und der hebt uns jetzt endlich auf das Level, wo wir immer hinwollen. Und dann bricht er sozusagen mit der, im Prinzip ja mit dem Glaubensbekenntnis, mit dem Folk-Glaubensbekenntnis und stöpselt eine elektrische Gitarre in den Verstärker. Und das wird ja auch so thematisiert. Also er spottet ja auch über die, als so die Verkünder der wahren Lehre, gegen die er jetzt rebelliert. Als sie ihn da beknien und sagen, hör auf, tritt nicht mit in der Band auf, nimm einfach deine Gitarre und mach's genauso wie das letzte Jahr. Und dann spottet er. Er verspottet sie ja so ein bisschen so als Puritaner, so als Folk-Puritaner. Und das, ich finde das sehr, sehr interessant, dass dass sein künstlerisches Ego sozusagen das nicht erlaubt, dass er sich also, dass er auch nicht nur noch einmal diesen einen Auftritt so spielen kann. Also Bob Seger sagte, mach's noch dieses eine Mal, es sind ja nur drei Lieder und danach kannst du machen, was du willst.
Genau.
Und er sagt, nein, das widerspricht meiner künstlerischen Vision, also mache ich es nicht. Ich lasse mich nicht einkaufen. Ich wusste nicht genau, ob ich das sympathisch finde oder beeindruckend oder total unsympathisch. Ich habe auch darüber nachgedacht, was hätte ich gemacht, und selbstverständlich hätte ich mich zu der Klampfe überreden lassen. Ne? Ich hätte gesagt, komm, ich bin noch einmal nett zu euch und dann leck mich alle am Arsch. So hätte ich das gemacht. Dass er das so hart durchzieht, nötigt mir Bewunderung ab, aber auch irgendwie so ein bisschen so Unverständnis. Also so, warum kannst du nicht über deinen Schatten springen?
Ja, aber das kann er anscheinend nicht.
Nee,
ne?
Das glaub ich auch.
Und ja, das macht ihn ja auch irgendwie aus. Also, ich meine, wenn wir noch so ein bisschen zurückgehen, ich meine, der hat ja auch ein wahnsinniges Gespür für den Zeitgeist gehabt. Ne? Also wenn ihr da, ich weiß nicht, wie realistisch das war, aber diese Szene, als diese Kuba-Krise war und du siehst, die ganzen Leute horten Lebensmittel und rennen durch die Straßen in totaler Panik, weil alle denken, jetzt geht die Welt unter. Und es war ja nun auch kurz davor. Und Dylan sitzt dann in dem Folk-Club und singt einen politischen Song, so ja, den er also das wird nicht gezeigt, aber es ist relativ offensichtlich, dass er den zumindest in der Geschichte des Films quasi ad hoc geschrieben hat im Eindruck von dieser Krise sozusagen, also ein Antikriegslied und nagelt das Gefühl der Menschen einfach so dermaßen, genau. Und ich meine, das ist halt, ich glaube, das ist die andere Seite der Medaille. Also Leute, die das können, die so prophetisch sind, wenn wir es mal religiös ausdrücken, die können da nicht immer nett sein. Das geht da nicht. Die müssen dann auch mal die Tische im Tempel umschmeißen und die müssen mal gerade denen, die ihn immer noch die ihn gefeatured haben und sonst was, noch nicht mal den Mittelfinger rausstrecken, sondern einfach sagen, ich bin nicht eure Nutte, ich mach das, was ich will, so. Und das, ich finde das schon, ich meine, das kann nicht jeder und das muss, glaube ich, auch nicht jeder, aber ich finde es irgendwie geil, dass so ein Typ wie Bob Dylan und ich vermute, dass er deswegen so brillante Songs und Texte schreiben kann, weil er genau diese Persönlichkeit hat, die eben die Tische dann irgendwann umschmeißt, weil er denkt, die haben ja mich nerven die hier in diesem Tempel, da sollen keine Tische stehen, ich will jetzt E-Gitarre spielen, so. Und mein gut, und die andere Seite ist natürlich die, also was man an diesem Film so schön sehen kann, ist, wie schnell Gegenbewegungen auch konservativ werden. Ne?
Mhm, also, toll, ja, 100%.
Stimmt.
Also,
ja. Stimmt.
Also wie schnell es quasi einen neuen Kanon gibt, gegen den du nicht gegen den du nicht aufbegehren darfst.
Genau. Das kommt ja sogar auch vor
selber
im Film,
aufbegehrt
dass
hast,
dann ja also jemand sagt, als ich glaube sogar, als er da im Studio ist oder sowas, bei irgendeiner Szene, wo er halt diesen alten Song nicht singen will, den er jetzt nur vertonen soll, dann sagt er, ja, aber irgendwann hat den doch auch mal jemand geschrieben. Da war der doch auch neu, ne? Also das ist ja nicht vom Himmel gefallen irgendwie.
Genau. Aber das finde ich irgendwie gesellschaftlich auch noch mal spannend, ne? Weil du hier Gegenkultur hast. Bob Seger wird am Anfang vor Gericht gezeigt, wo er quasi verurteilt wird für das Lied "This Land Is Your Land, This Land Is My Land", weil es ein antiamerikanisches Lied sei und er sagt, nein, das ist ein patriotisches Lied und dann singt er das der Presse vor, genau wie Goofy gesagt hat, so ganz lieb, aber eben Protest, ne? So, und später fleht Bob Seger seinen Freund Bob Dylan an, er möge doch die E-Gitarre ausziehen. Also es ist schon irgendwie, und die anderen werden richtig böse. Also, ne, diese anderen Folk-Festival-Menschen, die werden richtig böse, dass Bob Dylan nicht sich in ihr rebellisches Schema pressen lässt, was plötzlich anscheinend nicht mehr so rebellisch ist. Also, so, das wollte ich sagen. Das ist irgendwie eine gute Parabel, finde ich, oder? Weil das passiert ja immer wieder.
Ja.
Ich finde.
In Politik, in Religion, in Kultur, immer wieder.
Ja, also du brauchst natürlich auch solche Typen, die dann am Ende darauf scheißen, um einen Schritt weiterzukommen, ne? Oder mit Innovationen stattfinden kann. Aber an der Stelle fand ich es echt auch ein bisschen heartbreaking, weil der Pete Seeger natürlich was verkörpert, an das ich total glaube, nämlich halt so total. Leute fördern, ne, die irgendwas können, die aber noch keine Bühne haben oder noch keine Plattform haben, die einfach mitzunehmen, zu sagen, ich habe hier was, feature dich hier mal und sowas. Und da dann hinterher zu sagen, weißt du was, ist mir doch egal, ich bin jetzt der größere Rockstar, ich mache jetzt, was ich will. Finde ich schon ein bisschen heartbreaking, aber es muss natürlich sein, damit du überhaupt ja auch deinen Förderer oder deinen Hero überholen kannst. Ne? Und du musst das, wenn du das wirklich ernst meinst, damit Leute zu fördern, musst du sie auch überholen lassen, wenn die wirklich ansetzen zum Überholen. Sonst schaffst du dir nur kleine Klone von dir selbst. Das kann die Idee ja irgendwie auch nicht sein. Aber in so einer Situation, da, also gerade für die Betreiber von dem Festival, ne, also da steht ja auch viel auf dem Spiel, auch geldmäßig, ne, und renommeemäßig und sowas. Also das ist ja deren Job, diese Festivals zu organisieren und einen guten Ruf zu haben. Irgendwie, das ist halt schon echt schwierig, dann zu sagen, ihr seid mir jetzt hier, alle wie ihr hierher steht, komplett egal, ich mache jetzt hier halt mein Bob Dylan-Ding. Aber.
Na gut, aber man kann es natürlich auch genau andersrum sehen, dass die quasi sagen, nein, der Folk ist heilig, hier wird keine elektrische Gitarre angeschlossen, das geht nicht. Ich meine, die hätten ja auch einfach ein bisschen open-minded da sein können. Und dann hätte überhaupt keinen Konflikt gegeben. Vielleicht wären die Leute im Publikum auch ausgeflippt. Aber vielleicht hätte man es ja auch anmoderieren können. Hey, ihr kennt unseren Freund Bob Dylan und ihr wisst, was der macht. Und der hat sich jetzt mal überlegt, er will ein bisschen was anderes machen. Lasst euch mal darauf ein. Wisst ihr, was
ist
ich meine?
Ist ja auch gar nicht so, dass dann, das ganze Publikum geschlossen das scheiße fand. Nee. Also es fanden ja auch viele Leute sehr gut. Die sind die Entwicklung ja auch mitgegangen.
Das ist so geil, ne? Wenn der Pete Seeger zu den Tontechnikleuten geht und sagt, mach das leiser, mach das aus. Und die sagen, hörst du es nicht? Mach die Ohren auf. Kannst du das nicht hören? Also ne, die sagen, das ist total geil, was da gerade kommt. Du berührst unser Pult nicht irgendwie. Ja?
Das ist schon auch interessant, ne? Wie sich aus dieser Geschichte doch sehr, sehr gut so eine Heiligengeschichte stricken lässt. Ne?
Ja, und so eine
Hagiographie eigentlich.
So eine Angst auch vor Deutungsverlust oder einfach auch vor dem Neuen, was man dann nicht mehr kontrollieren kann. Das andere konntest du ja sehr gut überblicken und kontrollieren und jetzt kommt auf einmal was anderes.
Aber ich meine eben auch, dass man das Ganze auch wie so eine spirituelle Erleuchtung lesen kann. Mhm. Also die manche Leute eben erkennen und verstehen und mitgehen und die anderen bleiben halt Ungläubige und können es nicht sehen. Ne? Und das lässt sich, also ich will dem Film nicht unterstellen, dass er das versucht. Vielleicht könnte man sagen, wenn wir über solche Phänomene sprechen, die zum Beispiel in Kunst und Kultur und Gesellschaft passieren, landet man fast automatisch bei so einer spirituellen, religiösen Sprache irgendwie, ne? Oder bei ähnlichen Bildern. Ich finde das sehr interessant, wie das so miteinander zusammenläuft. Und vorhin haben wir ja gesagt, der Film bemüht sich wirklich, einen Menschen zu zeigen und nicht einen Heiligen. Auch nicht eine Legende eigentlich. Ja. Aber der Film versucht auf der anderen Seite auch diesem ganz besonderen Moment gerecht zu werden, der sich in dieser Person nun mal irgendwie zeigt. Und das auf eine Art und Weise, die wahnsinnig schwer rational nachzuvollziehen ist. Ich habe diesen Liedern zugehört, die ja wirklich auch super gut vorgetragen werden. Und es hat mir Spaß gemacht, diesen Liedern zuzuhören. Und es ist ja aber nun mal wirklich schlichte Musik. Folk lebt ja gerade von seiner Schlichtheit. So. Und ich fand sie wirklich super toll. Ich konnte aber nicht sagen, warum. Ich konnte nicht sagen, wow, geile, wahrscheinlich, weil ich auch nicht genug weiß darüber, aber geile Harmoniefolge, weiß nicht. Manchmal ein bisschen ungewöhnliche Melodieführung, wo ich denke so, oh wow, mit der Wendung hätte ich jetzt gar nicht so gerechnet. Aber dann die Strophen wiederholen sich im Prinzip. Es gibt keine wahnsinnig vielen Variationen, also es reiht sich Strophe an Strophe an Strophe und jedes Mal beeindruckt mich die Wendung der Melodie wieder aufs Neue und ich denke so, ja, das ist wirklich eine geile Idee, also wirklich geil, aber eigentlich ist es musikalisch sehr, sehr schlicht und ich komme dem nicht auf die Schliche, was mich daran so fasziniert und das finde ich gerade das Faszinierende, dass ich das nicht rausfinden kann, so, also wenn ihr versteht, was ich meine.
Ich glaube, es hat ja so, also das ist ja so ein bisschen so diese, also fast schon Troubadour Tradition, ne? Also du erzählst eine Geschichte und die wird von Ort zu Ort getragen durch diese reisenden, trampenden, auf Zügen durchs Land fahrenden Künstler, die sitzen dann am Lagerfeuer und sagen, hier aus diesem Lagerfeuer habe ich euch folgende Geschichte mitgebracht, und dann spielt er dazu halt seine paar Akkorde auf der Akustikgitarre oder auf dem Banjo. Und was mir gerade noch so als Gedanke kam, wo möglicherweise dieser Knackpunkt auch liegen könnte, ist, das wird ja ganz stark gezeigt am Anfang, dass dieses, wer hat den Song eigentlich geschrieben und wer singt den Song, dass das gar nicht so wahnsinnig wichtig ist, ne? Dass es diese Community gibt, und wenn einer einen geilen Song geschrieben hat, dann spielen den jetzt alle mal bei ihren Gigs, ne? Und es gibt 1000 Versionen davon und du weißt gar nicht mehr so genau, von wem ist der eigentlich. Der gehört dann quasi der Community. Und als du diesen Move dann machst und sagst, jetzt machen wir diese E-Gitarrenplatte, oder vielleicht noch davor gesagt, die Folksongs sind natürlich auch so einfach, dass du die halt einfach auch schnell dir drauf schaffen kannst, ne, und schnell spielen kannst. Und jetzt kommt sowas Komplexes, Ausgechecktes, wo du dann da mit der Lederjacke sagst und so, das ist jetzt meins, jetzt wird's Ego, jetzt wird's eine Soloshow, und verlässt damit vielleicht auch so ein bisschen diesen Community-Gedanken. Keine Ahnung, ob das überhaupt stimmt, das fiel mir nur gerade so ein.
Ich finde das gerade ganz interessant, wenn ich da kurz noch mal einhaken darf, weil ich habe parallel dazu den Film über die Rolling Thunder Tour von Scorsese mir angeguckt. Den kann man auf Netflix
ganz
finden.
Ganz großartig auf jeden Fall, ja. Finde ich den.
Ja, aber mich hat die Musik vollkommen kalt gelassen, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich da, jetzt habe ich den Vergleich. Auf der einen Seite Freewheelin', was ich heute gehört habe, sehr schlicht, Gitarre, Harmonika, Mundharmonika, Gesang, finde ich total beeindruckend. Dieses Band-Ding hat mich ziemlich kühl gelassen. Was ich sehr interessant finde an dem Film ist, alles drumherum. Du siehst all die Leute, Allen Ginsberg, John Baez, Joni Mitchell, keine Ahnung, wer da noch alles rumspringt, und natürlich auch die Namen, die dann in dem Spielfilm eine Rolle spielen. Das ist wirklich ganz toll, also die dann, also leibhaftig mal zu sehen, diese ganzen Leute, und natürlich Bob Dylan leibhaftig zu sehen. Das ist irgendwie total faszinierend. Musikalisch hat es mich vollkommen kalt gelassen, weil mir das tatsächlich zu viel Gegniedel war, so musikalisch.
Das war doch der Film mit dem Bus, ne?
Das war, genau, war das, ja? Genau, ja.
Der war doch fantastisch.
Ja, finde ich auch.
Fandest du die Musik gut?
Ja, natürlich. Mich, und wenn Patti Smith, wenn Patti Smith auftritt und so, das ist so ein fantastischer Roadmovie-Konzertfilm. Also,
ja, ich
und Bob Dylan fährt den Bus. Also,
voll cool, das meine ich auch. Das ist ganz, ganz toll, all diese Sachen zu sehen. Also diese Backstage-Sachen sozusagen oder die neben der Stage-Sachen. Was mich halt abgenervt hat, war die Musik.
Das waren halt die ersten Bob Dylan-Platten, die ich je gehört habe, irgendwie, weil mein Vater die hatte aus der Phase, und deswegen kann ich das halt nicht scheiße finden. Das ist für mich sehr prägend, diese Zeit.
Das ist, ich habe gedacht, oder? Was macht denn der Bass? Was macht denn dieser Bass? Ey, hör mal auf, hier rumzugnedeln. Ich habe das kaum ausgehalten. Ich fand das ganz schwierig.
Daran erinnere ich mich jetzt nicht mehr so ganz. Ich weiß nur, dass ich den Film großartig fand und auch die Figur Bob Dylan ganz wieder mal ganz faszinierend fand.
Mhm. Also, faszinierend ist auf jeden Fall, das stimmt. Sehr faszinierend fand ich auch die Stelle, wie John Baez dann sich manchmal als Bob Dylan verkleidet hat. Könnt ihr euch daran erinnern? Sich auch so eine weiße Gesichtsschminke dann, weil er ist dann immer mit so weiß geschminktem Gesicht aufgetreten und mit so einem Hut mit Faunenfeder.
Ja, genau.
Und dann erzählt sie, und das wird dann auch gezeigt, da gibt es auch Filmszenen, wie sie plötzlich so rumläuft mit weiß geschminktem Gesicht und diesem Hut mit der Faunenfeder, hat sich sogar noch so ein Bart so hintupiert. Und dann hat sie hinterher als ältere Frau dann erzählt, also für die Filmleute, wie sie dann plötzlich anders behandelt wurde. Also vorher war sie immer so, ja, hier ist eine Stulle, nimm dir mal ein Getränk hier oder so. Und als sie als Bob Dylan aufgetreten ist, obwohl jeder sehen konnte, dass es nicht wirklich Bob Dylan ist, waren alle super zuvorkommend so. Hast du alles, was du brauchst? Brauchst du noch einen Kaffee? Guck mal, wir haben hier noch was Schönes für dich und so. Bis sie irgendwann zu den Leuten gesagt hat, hört mal mit der Scheiße auf, ne? Das fand ich cool.
Es gibt übrigens, könnte man vielleicht sogar auch in die Shownotes packen, es gibt ja einen Song, den Sean Baez über diese schwierige Beziehung zwischen ihr und Bob Dylan geschrieben hat, Diamonds and Rust. Da kommt sogar dieser Moment auch vor, der im Film gezeigt wird, wo er ihre Texte scheiße findet irgendwie. Da kommt irgendwie die Zeile vor, you said my poetry was lousy oder irgendwie sowas. Also es ist musikalisch und aber auch ja, natürlich aus biografischen Gründen interessant. Und ich finde, das ist natürlich auch eine Tragik, die wird da nur angedeutet. Die kann man dann natürlich noch nicht zu Ende erzählen in dem Film. Dass sie ist ja eigentlich, das kann man nur ahnen, eigentlich die viel größere Künstlerin. Ne? Die ist ja schon ein Superstar, als der da erst ankommt in New York. Und hat ihn am Anfang auch protegiert und mitgenommen und gefeatured und sowas. Und dass das dann hinterher sich so umgekehrt hat und er sie dann auch schon wirklich sehr arschlochhaft behandelt hat, auch auf dieser Tour, das ist ja 10 Jahre später, immer noch, irgendwie ist schon auch tragisch und auch traurig.
Ja, aber also ich finde sozusagen zumindest macht der Film schön anschaulich, dass es manchmal ein bisschen eine extreme Persönlichkeit braucht, um Altbewährtes zu durchbrechen. Und da brauchen dann Leute unter Umständen ein bisschen länger, um da hinterherzukommen, sozusagen. Also ja. Menschen, die ihrer Zeit voraus sind, die hören dann halt auch mal Du Judas. So. Und dann wird sich halt zeigen, ob sie sich durchsetzen oder nicht. Aber allein nur, dass man jemanden Judas nennt, ist ja komplett absurd. Nur weil er plötzlich nicht mehr das macht, was man von ihm hören will. Also, ne, das ist auch so. Dieses Bedürfnis von uns Menschen, unsere Idole einzuhegen. Ah. Dass ja. die bitte, ja. Und ich kenne das auch von mir, ne? Also ich erinnere mich auch, wie Marco das vorhin sagte, irgendwelche Alben von irgendwem, die mich enttäuscht haben und dann habe ich mit der Band gebrochen oder mhm. so. So einfach so, weil die jetzt was anderes machen.
Ja.
Ist ja. ja auch legitim. Man muss ja nicht das gut finden, was irgendwer macht. Aber dass man das dann unter Umständen so als einen persönlichen Verrat empfindet. Und das kennen wir ja nun auch aus der religiösen Welt und das kennen wir aus der politischen Welt. Das ist immer der gleiche Mechanismus. Du hast ein Idol, der soll und der soll das machen, was er auch gestern gemacht hat. Und wenn er morgen plötzlich andere Sachen sagt, dann wirst du sauer. Wisst ihr, was ich meine? Also,
ja.
Und das zeigt der Film einfach schön.
Voll, ja.
Also,
ja.
Weil das so was Triviales ist wie Folkmusik. Also,
Aber für diese Leute ist es halt überhaupt nicht trivial. Ne?
Genau. Und das ja eigentlich auch die Guten sind. Ne? Also die sich für eine bessere Welt einsetzen. Und plötzlich kippen die in so einen Konservatismus, möchte ich es mal so sagen. Oder man kann auch sagen, ich meine, die dürfen ja auch gerne folk-konservativ sein. Die müssen ja nicht Bob Dylan da haben. So, aber sie wollen ihn halt gerne da haben und dann kollidiert das Ganze plötzlich. Also, naja, das ist schon irgendwie faszinierend. Also mich faszinieren diese Dynamiken zwischen Prophet und Publikum oder zwischen Künstler und Publikum. Ja. Und dieses Vereinnahmen und aufs Podest stellen und so, das finde ich schon wahnsinnig.
Ich glaube, das potenziert sich halt noch, wenn das Musik oder Kunst ist, die du halt so in deiner Jugendzeit oder wenn du so anfängst, dich zu orientieren und aufzuwachsen, die da irgendwie der Soundtrack zu war. Ne, oder die dich vielleicht auch in eine bestimmte Szene gebracht hat oder dich in dem Fall vielleicht sogar auch politisiert hat oder dich Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe dir vermittelt hat. Und dann sagt die ausgerechnet die Figur, die den Soundtrack dazu komponiert hat sozusagen, ich bin jetzt selber gar nicht mehr Teil davon. Da verstehe ich schon, dass man sich da verraten fühlt, weil du so denkst, hä, ich hab jetzt ja, was weiß ich, das und das alles so gemacht, wie du es mir gesagt hast, jetzt machst du es ja selber auch gar nicht irgendwie. Das ist, das fühlt sich schon ein bisschen wie ein kleiner Verrat an. Zeigt natürlich auch, dass es klingt zwar trivial, aber dass halt Musik insbesondere dann doch einfach einen unheimlich hohen Stellenwert hat, weil es halt so eine emotionale Verbindung schafft, ne, weil du es geht ja nicht um die Platte und es geht eigentlich auch nicht um Bob Dylan. Es geht um die Momente, die dir sofort einfallen, wo du diese Musik gehört hast. Ne? Der erste Kuss und der Urlaub und der Roadtrip und der Heartbreak und das alles wird dir quasi weggenommen, wenn du das Gefühl hast, denn der meint das nicht mehr so irgendwie.
Ja, genau. Es geht um Erinnerungen, glaube ich. Es geht um schon einmal erlebte Erlebnisse, die du gerne noch einmal in dieser Form, mit diesen Gefühlen, aber irgendwie anders nochmal haben möchtest. Und danach nochmal und danach nochmal. Und derjenige, der sie dir beschert hat, der möchte jetzt bitte doch einfach genauso weitermachen, damit du dann immer nochmal so ein schönes Erlebnis haben kannst. Und dann gibt es ja auch diese schöne Rückkoppelung. Also du erlebst zwar was Neues, erinnerst dich aber auch noch an das Alte. Und das ist dann einfach doppelt und dreifach so schön, ne? Und in Wirklichkeit geht es dann wirklich gar nicht um diesen Menschen oder um diesen Künstler oder diese Person, sondern es geht eigentlich um dich und um deine Erinnerungen und deine Gefühle.
Ja, genau.
Ja, und dann kommt und dieser Typ vorbei und nimmt die dir weg. Ja, so fühlt sich das dann an. Ne?
Dann wird es natürlich weg. Persönlich, weil es eigentlich ja um dich geht und nicht um ihn.
Genau.
Ich meine, was du gerade beschrieben hast, Kofi, ich meine, davon lebt die gesamte Popbranche.
Ja.
Genau davon, dass Menschen sozusagen sich deinen Song anziehen, mit Erinnerungen verknüpfen und du den quasi einfach immer nur wieder spielen musst und sie kommen und sie wollen den dann auch genauso hören und so weiter. Und das funktioniert eigentlich ja auch sehr gut. Also normalerweise, wenn man das dann hat, wenn man das Spiel mitspielt. So. Naja.
Was sich auch noch, man das noch auf die Spitze treibt, könnte es ja sogar sein, wenn das jetzt ein Künstler ist, mit dem du tatsächlich aufwächst, ne? Und dann wächst du vielleicht aus so einer Subkultur, aus so einer Gegenkultur irgendwie raus und bist dann halt schon verheiratet, Reihenhaus, zweites Kind und dann macht der auf einmal nochmal so einen krassen Veränderungsmove. Du kannst dich aber nicht mehr krass verändern. Du bist hier halt jetzt gesettelt. Dann nimmst du es ihm vielleicht auch doppelt übel, weil du sagst, ja, du kannst dich jetzt hier die ganze Zeit neu erfinden. Ich kann das nicht so, das ist doch scheiße jetzt irgendwie.
Ja gut, aber ihr kennt doch den Spruch, ne? Man sagt ja, also Zen-Buddhisten sagen ja gerne, wenn dir bei der Meditation Buddha begegnet, schlag ihn tot.
Ja, ja.
So, und hier übernimmt der Buddha das selber.
Ja, ja.
Er schlägt deinen Buddha kurz und klein und sagt, ich gebe dir nicht mehr den religiösen Quatsch, den du da haben willst, sondern ich mache was Neues. Ist eigentlich ziemlich geil. Wie gesagt, tut halt weh und man verändert sich nicht gerne. Aber eigentlich ein geiler Move.
Ja, also, aber man könnte jetzt auch mit Nettigkeit argumentieren. Man könnte auch sagen, bitte, bitte, liebe Künstlerin, sei doch so nett und mach mir zuliebe jetzt bitte damit weiter. Du tust uns so gut und wir bescheren dir außerdem ein gutes Einkommen und schöne Konzerte. Ja. Mach doch einfach bitte genauso weiter.
Argument,
und die John Byers, das gibt ja auch diese Szene, wo das ganze Publikum im Saal schreit, blowing in the wind, und er sagt, ich spiele doch den scheiß Song nicht mehr für euch. Und sie sagt, John Byers sagt, aber genau deshalb sind die Leute jetzt hierher gekommen. Sie will dann eben einfach sozusagen, weil sie professionell ist, ne, den Leuten dieses Lied bescheren.
Genau.
Und er sagt, nö, mach ich nicht. Und man könnte doch sagen, sei doch bitte jetzt einfach mal nett zu uns. Warum musst du denn jetzt so ein Arschloch sein? Wieso kann denn dieser Typ sich nicht dazu herablassen, es ihn einfach doch zu machen? Warum ist das so schwer für diesen Menschen? So.
Na gut, also vielleicht hat er das ja 30 Mal gemacht. Und irgendwann kommt der Punkt, wo er sagt, ich kann es nicht noch in einem.
Ah, das ist ein sehr interessanter Gedanke, ja.
Es ist jetzt einfach Schluss. Mhm. Ich habe dieses Lied zu oft gespielt, ich kann es nicht mehr hören, ich will dieses Lied nicht mehr singen. So. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass er, ne, es gibt ja auch die Szene, wo er dort auf dieser Party auftritt und du siehst, der will gar nicht auftreten und dann macht er es doch. Und alle finden es ganz toll und dann geht er weg und du merkst, eigentlich hat er das nicht gerne gemacht. Er hat wirklich nur den Leuten und seinem Manager zuliebe getan. Er hat nicht aufgemuckt, er hat geschluckt, er hat gespielt. Er war der Troubadour so, ne? Und ich stell mir vor, so eine Persönlichkeit wie die von Dylan, irgendwann ist es eins zu viel. Und dann geht's nicht mehr. Und das finde ich irgendwie auch geil.
Ja,
also ich bin nicht so. Also ich bin netter, ne? als Typ. Ich würde genau wie du, Gofi, dann sagen, ja, logisch, na klar, machen wir das und so, ne? Aber ich finde es irgendwie auch geil, dass es solche Typen gibt, die.
Nee, aber das überzeugt mich, Jay, was du sagst. Man hat es vielleicht dann ein paar Mal war man nett. Und irgendwann sagt man so, es geht jetzt einfach nicht mehr, weil das dann auch eine Verletzung der eigenen Integrität ist eigentlich, ne? Dann geht es nämlich auch darum, dass auch der Künstler, die Künstlerin zu sich selber bitteschön nett sein muss und nicht immer nur zu anderen Leuten. Und dann einfach für sich selber einstehen muss und sagen muss, sorry Leute, ich muss jetzt hier die E-Gitarre auspacken, sonst verliere ich mich selber. Das geht so halt nicht.
Genau.
Und das finde ich, also das muss nicht nur so ein Arschloch-Move sein, sondern das kann auch eine Form von Selbstschutz sein, denke ich gerade. Und das finde ich eigentlich schon dann auch wirklich nachvollziehbar.
Ja, ist das auch ganz sicher. Ich meine, es ist ja auch wahnsinnig mutig, das muss man ja auch mal sagen. Also das ist jetzt ja nur eine Heldengeschichte, weil wir wissen, wie es ausgeht. Wenn das ein Künstler macht, ist das oft genug auch einfach wirtschaftlicher Selbstmord. Ne? Und der hat das ja nicht nur einmal, sondern 10 oder 20 Mal gemacht. Dass das überhaupt gut gegangen ist, das, also wir reden da ja nur drüber, weil es immer gut gegangen ist. Aber das hätte auch beim zweiten Mal spätestens einfach das Ende sein können oder manchmal sogar müssen. Ne? Es gibt ja 1000 Beispiele, über die unterhalten wir uns nicht, weil es nicht gut gegangen ist.
Mhm. Ja. Stimmt.
Aber jetzt nochmal einen Schritt zurück. Wie ging euch das denn? Also mich hat an dem Film zum einen auch die Ästhetik total fasziniert. Also ich finde, also es ist ja nicht das erste Mal, dass man 60er Jahre im Kino sieht. So, das ist klar. Und trotzdem diese 60er Jahre Folk-Gegenkultur in New York irgendwie... Das hat geleuchtet. Also ich war da, ich habe mich gefühlt wie dort. Also ich fand, das war super gut. Ganz tolle Bilder, die Ausstattung. Also das war wirklich sehr, sehr toll. Und dann so diese Szenerie von diesen Festivals und Bob Dylan spielt seine Songs und du merkst, wie es knistert und wie es überspringt. Also mich spricht das total an. wie gesagt, diese Szene Times They Are Changing, wo er das quasi zum ersten Mal spielt. Er kommt ja auf die Bühne in Newport und sagt, ich spiele einen neuen Song. Und der Funke springt sofort über und die Leute spüren das, was er da singt. Und du merkst einfach, da lag ja die Veränderung in der Luft. Anfang der 60er. So, das mündet dann in den ganzen Anti-Vietnam Sachen und so weiter, Hippie-Bewegung und so. Also mich spricht das total an und ich guck das ein bisschen neidisch an, weil ich denke, ja, damals war die künstlerische Welt auch noch einfacher. Also es gab noch nicht 180 Ausdifferenzierungen von verschiedenen Heavy-Metal-Stilen, sondern es gab Folk und ein bisschen Beat und ein bisschen Rock'n'Roll. So. Und die Übergänge waren fließender, auch wenn das jetzt bei den Folk-Leuten schwierig war. Aber ich will damit sagen, da konntest du irgendwie, glaube ich, auch noch leichter irgendwie so einen Nerv treffen, der dann wirklich auf eine große Gruppe überspringt. So scheint mir es zumindest, aber vielleicht romantisiere ich da auch. Aber ich weiß auch nicht. Also ich weiß, so ging es mir auch beim ersten Mal, dass ich dachte, also als ich den Film gesehen habe, dass ich dachte, Mann, da wäre ich so gerne dabei gewesen. Ey. Mhm. Das hätte ich so gerne erlebt. Diese Zeit mit diesen Songs in dieser Kneipe da zu sitzen und Jean Baez singt. Also wisst ihr, was ich meine? Mich packt da die Nostalgie, aber auch so dieser ein bisschen so eine Trauer, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ja, heute ist alles so viel. Weiß gar nicht, ob das noch geht.
Das teile ich total. Das denke ich sehr oft, da wäre ich tatsächlich gerne dabei gewesen, auch in dem Chelsea Hotel und da im Village und diese ganze Szene hinterher auch, die da passiert, finde ich großartig. Ich fand's, das hat der Film schon auch gemacht für mich. Also gerade in den Szenen, die dann unten in dem, in dem Gaslight Café dann irgendwie, das funktioniert, also total, da war ich auch sehr drin. An anderen Stellen fand ich es fast so ein bisschen ja, künstlich nicht, aber so ein bisschen überzeichnet, weil du dann siehst, wenn du halt die Fotos oder diese Doku-Sachen kennst, das will jetzt einfach sehr so danach aussehen. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, wo ich das nie gedacht habe, das will jetzt nur so aussehen, war zum Beispiel bei dem, das ist auf eine Weise auch ein Bob Dylan-Film, bei dem Inside Llewyn Davis von den Coen Brothers. Da denkst du die ganze Zeit, ja, das ist, da bist du in New York irgendwie. Aber weil der halt nicht versucht, sich an so einem realen Ding halt abzuarbeiten. Ne? Deswegen haut er dich nicht so raus. Also ich könnte mir vorstellen, dass Goofy da einfach schon einen kleinen Vorteil hatte, weil er so unbedarft da rangehen konnte. Hatte einfach schon zu viel von den Motiven, glaube ich.
Ja. Das scheint mir auch fast so zu sein, dass das eher ein Vorteil für mich gewesen ist. Ja. Aber ich frage mich auch, Jay, oder ich finde es auch fast ein bisschen traurig, dass, ich frage mich, kann Kultur, können künstlerische Formen eine ähnliche Bedeutung für Menschen erlangen? Das habe ich mich gefragt. Also, wie die Lieder spielen und die Menschen hängen ihnen an die Lippen und nehmen jedes Wort auf. Oder eben auch bei dieser Rolling Thunder Tour, da kann man dann eben auch sehen, wie Allen Ginsberg eine Lesung macht vor meistens älteren Damen, glaube ich, sah so aus. Aber die beiden besuchen dann eben auch, Bob Dylan und Ginsberg besuchen dann eben auch das Grab von Kerouac und sie lesen Gedichte vor oder zitieren Gedichte von ihm. Und irgendwie hat man so das Gefühl, die haben in so einer poetischen Atmosphäre gelebt irgendwie, wo diese Worte, diese Texte, diese Lieder irgendwie noch eine andere Relevanz hatten, hat man fast das Gefühl.
Und ja, genau, heute, das meine ich.
Und heute ist das so inflationär. Wir ballern so viel. Bei uns ist das ja auch mittlerweile Content, ne? Also, und wir ballern täglich so unfassbare Mengen an Informationen raus. Das ist so inflationär geworden. Und das ist wirklich dieser Bedeutungsverlust von kulturellen Formen. So, das ist so ein bisschen. Das tut ein bisschen weh, ne? Wenn man sich das anschaut und überlegt, das war mal so, das hatte mal diese Bedeutung, das konnte mal Leute zusammenbringen in einer ganz starken Form, das konnte Szenen bilden, das konnte Leute mitreißen oder so. Oder ist das falsch? Gibt's das vielleicht heute immer noch? Wie erlebt ihr das denn?
Also ich glaube schon, dass es das noch gibt. Ich denke, das ist natürlich auch immer ein bisschen so eine nostalgische Verklärung, und Nostalgie ist ja unterm Strich erstmal Sehnsucht nach einer Zeit, die es gar nicht in echt gab. So, das ist ja ein bisschen so. Natürlich ist das jetzt viel unübersichtlicher, wenn man sich das anguckt. Das ist ja irgendwie erst, da ist die Beat Generation erst 5 Jahre alt. Punk gibt's noch überhaupt nicht, ne? Die Beatles gerade so. Da kommt ja alles, was wir danach noch so kennengelernt haben, an Jugendkultur. Das fängt ja gerade da erst an, sich überhaupt zu formen. Und deswegen, ich glaube, natürlich, man könnte jetzt sagen, ja, das war doch irgendwie schöner, als es nur 5 prägende Figuren gab und ich wäre bestimmt eine davon gewesen, aber das sind natürlich ja auch die Flaschenhälse auch noch viel enger, ne? Also neben jedem Bob Dylan, der hingekommen ist und zur richtigen Zeit die richtigen Leute gefunden haben, das erzählt ja eigentlich diese Inside Llewyn Davis Geschichte, gibt es auch einen Haufen dieser Typen, die es versucht haben und keiner weiß mehr, wer die waren, weil das hat halt nicht geklappt. Weiß ich nicht, ich finde das auch sehr viel romantischer irgendwie, aber ich glaube trotzdem nicht, dass das heute nicht mehr geht oder dass heute das nicht mehr möglich ist, dass solche Momente entstehen und dass Songs und Texte und Kunst irgendwie das Potenzial hat, Menschen zusammenzubringen und Szenen zu bilden. Ich glaube jetzt gerade auch in diesen politischen Zeiten wird es das auch wieder brauchen, solche Momente, solche Orte, solche Bewegungen irgendwie.
Ja.
Ich stimme dir zu. Also ich glaube auch, dass es das im Kleinen durchaus gibt. Nur mein Gefühl wäre, also und ja, und da ist Verklärung und Nostalgie alles dabei, das stimmt natürlich auch. Aber trotzdem, wenn es, wie Goofy sagt, wenn wenn quasi, wenn ein Content halt den nächsten jagt und die Leute sich voll ballern mit immer mehr und auch man selber ja Content raushaut und man die ganze Zeit scrollt und Musik im Hintergrund und ne, da kann sich halt so ein Song der zu einer Hymne wird, also auch zu einer politischen Hymne meinetwegen, zu einer inhaltlichen Hymne und nicht nur zu einem Hintergrundgeräusch oder zu einem Soundtrack. Von mir aus auch zu einem emotionalen Soundtrack. Das machen Hits ja durchaus. Aber dass sie so Lebensgefühl wirklich auf den Punkt bringen, so dass Menschen sagen, boah, dieser Song hat mein Leben verändert oder der hat mich dazu gebracht, mich politisch zu engagieren oder so. Ich glaube, das hast du heute weniger. Also das ist schwieriger heutzutage.
Vielleicht müsste man das junge Leute fragen, erreichen, die jetzt gerade so in ihren 18, 19, 20ern sind.
Es gibt doch diesen geilen Film über diesen Typen, der auch in New York Musiker, also es ist eine reale Geschichte, irgendwie eine Platte aufgenommen hat und
Sugarman.
Völlig, ja, Sugarman, genau.
Daran habe ich auch gedacht. Kennt ihr den Film?
Ja, wundervoller Film.
Absolut fantastischer Film, genau.
Und diese Platte ist total untergegangen. Er hat dann irgendwann als, keine Ahnung, Handwerker gearbeitet, hat immer gedacht, okay, die Karriere als Musiker, das hat einfach nicht funktioniert. Und irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre später findet er raus, dass er in Südafrika ein riesen Superstar ist, ohne es zu wissen, weil die seine Musik hören und abfeiern.
Aber die wissen gar nicht, wer er ist, ne?
Genau. Ja. Und er weiß nichts davon.
Genau.
Was für ein geiler Film. Ich finde, der passt irgendwie.
Der passt sehr, sehr gut. Ja. Der passt sehr, sehr gut, weil er ja auch nicht unähnliche Musik macht. Genau. Wie Bob Dylan. Und es ist ja auch so, die Geschichte wird ja auch so erzählt, dass dann eben so Plattenheinis kommen, wo er so ein Konzert spielt und sagen, Alter, das ist ja wie Bob Dylan, irgendwie, du bist ein Latino, aber du machst ja Musik wie Bob Dylan und geil, so, das wird das große nächste Ding. Und für einen kurzen Moment macht er sich ja ernsthafte Hoffnungen auf eine richtig schöne, große Musikkarriere. Ja. Und eigentlich, das ist genau so ein Fall, ne, Marco, wie du gemeint hast. Also einer bringt das Zeug eigentlich mit, schreibt großartige Lieder, großartige Texte, hat eine geile Stimme, aber es war Puff und dann ist er einfach wieder weg.
Genau. Außer in Südafrika.
Genau.
Ja. Und er weiß nichts davon. Dort ist er ein Megastar, ohne es zu wissen. Also das finde ich einfach so eine rührende, tolle Geschichte, total, die dir dann auf der anderen Seite auch noch den Mut machen kann, okay, und wenn alles baden geht, vielleicht bist du ja in Südafrika der King.
Liebe Zuhörerinnen, wenn ihr euch interessiert, der Film Sugarman, falls ihr den noch nicht kennt, ist wirklich sehenswert.
Searching for Sugarman heißt der, glaube ich, oder? Ja, Searching for Sugarman. Genau. Richtig, Marco, genau. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Sugarman, weil wenn man nur nach Sugarman bei der IMDb sucht, findet man ihn nicht.
Ach, deswegen wirklich wahr? Okay, gut, dass du es nochmal...
Zumindest habe ich es nicht...
Okay. Ja, es gibt dem, er hat nämlich einen Song geschrieben, der heißt Sugarman. Ich habe mir dann auch die Platte gekauft und höre die auch wirklich gerne immer wieder mal. Ja. Das ist wirklich mega geile Musik, ja.
Genau. Ist eine schöne Ergänzung zu dem Dylan-Film vielleicht.
Ja, das finde ich auch.
Genau.
Ja, yo. Leute, ich glaube, kleiner Rundumschlag hat mir Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Ist einfach ein schöner Film.
Ja.
Also auf vielen verschiedenen Ebenen. Mhm. Und auch wenn auch die Nostalgie ist einfach mal schön.
Ja, ich meinte das gar nicht negativ. Das auf jeden Fall.
Eine Zeit mitzuerleben, die ich nicht miterlebt habe.
Ja.
Ich bin ja 68 geboren, quasi leider 10 Jahre zu früh, zu spät meine ich natürlich, genau, aber es ist irgendwie eine Zeit, die mich einfach sehr anspricht, 60er, 70er, da hätte ich gerne selber Musik gemacht in dieser Zeit.
Aber ich finde das ganz schön, Jay, weil wenn du 10 Jahre älter wärst, dann glaube ich, würde ich mit dir nicht podcasten. Von daher.
Wahrscheinlich nicht.
Wer weiß.
Genau. Von daher hat es auch sein Gutes. Aber vielleicht würde ja der kleine Podcast, den ich dann alleine in meinem Keller aufnehme, den hier niemand hört, vielleicht würde der in Grönland ein Riesenpublikum haben.
Oder du hättest einen Literaturnobelpreis gewonnen, den du nicht persönlich abgeholt hättest.
Genau, oder so. Genau, und wärst nicht hingegangen. Genau. Ihr lieben, liebe Zuhörerschaft von Popcorn Seele, wir werden euch noch einmal vor der Sommerpause mit einer neuen Folge beglücken und euch Gutes tun. Wir wissen noch nicht genau, wie sie heißt, aber wir können euch sagen, dass wir in 2 Wochen euch Tipps für den Sommer mit auf den Weg geben. Dinge, die uns begeistert haben oder uns gefreut haben oder auf eine andere Art beeindruckt haben in den letzten Monaten in diesem Jahr 25. Die erzählen wir euch und wir wollen euch die sozusagen als Tipps, als Lesetipps, Hörtipps, Sehtipps für die Sommerpause mit auf den Weg geben. Das machen wir nächstes Mal.
Und bis dahin, Freunde, was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
So sieht's aus.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen.
Übrigens,
Twitter, Facebook,
übrigens du weißt schon. Ist die Szene nicht auch geil? Jetzt muss ich noch ganz kurz erwähnen, wo der Dylan am Ende zur Bühne kommt und die Joan Baez singt gerade und dann dreht sie sich zu ihm und zeigt ihm einfach den Stinkefinger. Ja. Ist das nicht eine geile Szene? Weißt du, und das Publikum sieht es aber nicht. Ja. Weißt du? Und du siehst auch, sie meint das vollkommen ernst. Ja. Du bist eine dumme Sau. Und dann singen sie ja noch ein Lied zusammen irgendwie. Aber erstmal hier der Stinkefinger. Also, aber dann zieht sie es professionell durch. Das ist einfach so.
Ja, aber diese ganzen so Beziehungssachen, auch, die sind ja sehr schön auch in dem Film. Während seine eigentliche Beziehung neben der Bühne steht und er mit John Baez auf der Bühne dieses Lied singt. Ja. Und da brauchst du gar keinen Dialog mehr. Da merkst du diese ganze Spannung schon.
Ja.
Und wir haben nicht über Johnny Cash geredet. Das ist natürlich auch ein Versäumnis, aber.
Oh ja.
Das stimmt, das wollte ich eigentlich unbedingt. Das war für mich nämlich neu, ehrlich gesagt. Das habe ich nicht gewusst. Dass die beiden sich so gut gekannt haben und sich gegenseitig so geschätzt haben, habe ich nicht gewusst. Fand ich sehr, sehr bemerkenswert.
Ja, das kommt auch schön im Film rüber. Auch wenn es auch nur quasi nebenbei erzählt wird, sozusagen.
Ja.
Aber irgendwie mit schönen Szenen. Also.
Ja. So, das war der Hidden Track. Der Hidden Track, genau.
Alright.
Macht es gut.
Bye bye, Freunde.
Tschüssi,
tschüss.